ihr seid eine Krankheit, eine Pestseuche, die hoffentlich bald vorübergeht. Eigentlich sollte es euch gar nicht geben. Am besten wäre es, kurzen Prozess zu machen, euch zu verfolgen und zu zertreten. Eine abartige Religion, eine Sekte. Das war so in etwa die Haltung, die den ersten Christengemeinden wesens in manchen römischen Provinzen entgegenschlug. Schmähungen, Verleumdungen, ja, besonders gesellschaftliche Ächtung, manchmal sogar tätliche Angriffe und Verfolgung durch den Staat oder durch eben eine aufgeheizte Gruppe in einer Stadt, die gehörten zum Alltag der ersten Christen. Und an eine so verfolgte Gemeinde schreibt der Apostel Petrus einen Brief. Und er will dieser Gemeinde Mut machen. Das will ich zu Beginn gleich dick unterstreichen. Vielleicht ist es nicht immer deutlich in der Predigt. Mut zum Durchmachen, Durchhalten. Mut zum Festhalten an Jesus Christus, trotz dieser bleibenden Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Mut, Gott zu vertrauen. Und was tut er dazu? Er malt immer wieder die Schönheit der Ewigkeit vor Augen. Die Belohnung für das Durchhalten, das himmlische Erbe. Petrus hat einen Blick so in die Ferne. Aber dann gibt er auch ein paar ganz praktische Anweisungen für das tägliche Leben, wie die Verfolgten trotz ihres Leides, für das sie nicht schuldig sind, ihren Glauben durchhalten können. Ich lese aus dem Abschlusskapitel dieses ersten Petrusbriefes, Kapitel 5, für euch alle gilt, umhüllt euch mit Demut, kleidet euch in Demut ein. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Es ist doch deutlich schon, wenn man diesen Text auch in der Luther-Übersetzung so hört, Petrus will zum Durchhalten Mut machen, auch im Angesicht von Leid. Er will Zuversicht geben, in der Gemeinde und bei Jesus zu bleiben. Wenn wir das so hören, dann denken wir natürlich rasch, sind wir rasch bei uns. Wir machen ja, kennen da auch manches Leid. Enttäuschungen gibt es in jeder Altersstufe. Bei Älteren sind es Krankheiten mehr. Zerbrochene Beziehungen gibt es auch fast in jeder Altersstufe. Wir kennen doch alle Leid. Leid, gewiss. Aber wenn ich jetzt darauf mich beschränken würde oder das zum Schwerpunkt machen würde, dann würde ich an dem Text doch ziemlich vorbeigehen. Es geht nicht um das Leid, das wir alle in so verschiedenartigen Formen kennen, sondern es geht um ein ganz bestimmtes Leiden. Um das Leiden, das wir eben als Christen zu tragen haben, um Jesu Willen, das sich einstellt, das sich ergibt, weil ich an Jesus glaube und seinen Namen nenne. Um all die Ablehnungen geht es, um die Nachteile, die Feindschaft, die mir entgegenschlagen, weil ich Christ bin. Nun mag man nicht vielleicht schnell denken, wie gut geht es uns doch in Deutschland. Und da hat er da nicht Unrecht. Demokratie, Religionsfreiheit, noch sind 40 bis 50 Millionen Mitglied einer Kirche, Bundeskanzlerin Pfarrerstochter, Altbundespräsident Pfarrer. Ja, dafür wollen wir recht dankbar sein. Heute Morgen las ich Einsetzung Bischöfe in einer kleinen Landeskirche. Das wird in der Presse erwähnt. Allerdings übersehe ich nicht, und das sei in Klammern gesagt, dass es auch viele junge Politiker gibt, die mit dem Glauben und der Kirche gar nichts anfangen. Und in 20 Jahren soll sich die Mitgliederzahl noch halbiert haben. Augenblicklich hat unsere Diakonie noch großes Ansehen, aber da kann sich auch viel rasch ändern, weil vielen eben das fremd ist. Und es nur noch wenige Politiker gibt, die bekennende Christen sind oder wenigstens Kontakte zur Gemeinde haben. Aber Klammer zu, ich will wieder zurückkehren zum Text. Da geht es um verfolgte Christen. Und da ist einmal von aller Welt in der Welt die Rede. Die Welt des Petrus war noch begrenzt. Wir können täglich Nachrichten aus aller Welt ganz rasch erhalten. In der weltlichen Presse, die berichtet darüber nicht immer, aber es gibt auch eine gute christliche Presse. Und so erfahren wir ganz regelmäßig von denen die Benachteiligung, Verfolgung, Gefängnisaufenthalte, ja manchmal sogar die Todesstrafe erleiden müssen. Ich will ganz willkürlich ein paar Beispiele aus den letzten Monaten auswählen. In China nimmt die staatliche Überwachung jedes Einzelnen mit Hilfe modernster technischer Möglichkeiten überhand. Das macht das Leben der Gemeinden, die sich nicht vom Staat registrieren lassen wollen, immer schwerer. Und die Pastoren der Gemeinden, die vom Staat registriert sind, müssen eine Umerziehung mitmachen, eine politische. Sie müssen die Autorität der Partei über der Bibel anerkennen und ihre Gemeinden müssen Loblieder auf die Partei singen. Können wir uns das vorstellen, dass wir da mitmachen? Viele wissen es vielleicht, in Sri Lanka starben an Ostern bei Angriffen auf Kirchen und Gemeindehäuser viele Dutzende Kinder im Kindergottesdienst. In Mexiko wurde am 10. April ein Pastor während des Gottesdienstes erschossen. Diesen kriminellen Gangs sind die Christen ein Dorn im Auge, besonders deshalb, weil sie sich um junge Menschen kümmern, die von Drogen abhängig sind und denen einen Ausstieg anbieten und eine Rehabilitation. Dafür müssen sie leiden. In Pakistan rufen regelmäßig islamistische Prediger so Dorfgemeinschaften auf, sich gegen Christen zu wenden, weil die, wie behauptet wird, den Namen Allahs irgendwo gelästert haben. Und so stürmt der Mob dann die Gemeindehäuser und die Kirche während der Gottesdienste. Man möchte natürlich, dass die Christen wegziehen. In Indien, das war ein Staat, ist ein Staat, der seit Jahrhunderten eine christliche Minderheit hat, die besonders für ihre diakonische Arbeit bekannt ist und damit, dass sie sich um die Kastenlosen, die Unberührbaren kümmert. Und nun gibt es seit ein paar Jahren da einige Provinzen, in denen der Hinduismus Staatsreligion ist, in denen Übertritte gemeldet staatlich registriert werden müssen. Und auch da werden immer wieder Gruppen mobilisiert, um Gemeinden bei Gottesdiensten überfallen und viele zu töten. Bis Mai dieses Jahres wurden 150 Fälle organisierter Gruppengewalt gegen Pastoren, Kirchengemeinde, Familien gemeldet. Eine US-Studie besagt, dass Indien der Staat geworden ist mit der höchsten Feindseligkeit gegen die Christen. Ja, so gibt es noch viele Beispiele. Nepal steht auf Gespräche über den Glauben 5 Jahre Haft. In Kamerun wurde Ende August ein Bibelübersetzer und 6 weitere Personen von muslimischen Fulani-Hirten getötet. Er hatte mit einem Wycliffe-Bibelübersetzer Kontakt und das möchte man da nicht, dass die Wycliffe dass die Bibel in die eigene Sprache übersetzt wird. Wenn Konvertiten in den Iran abgeschoben werden, aus Deutschland, und das geschieht leider immer wieder, dann müssen sie damit rechnen, dass sie von den Revolutionsgarden bedrängt werden, schließlich in Gefängnissen landen. Neueste Meldungen in dieser Woche gegen eine 58-jährige Christin, die am 8. Mai aus Deutschland abgeschoben wurde, wurde im Iran ein Gerichtsverfahren eröffnet. Übertritt zum Christentum ist Abfall von Glauben, darauf steht die Todesstrafe. Um im Ausland kein Misstrauen zu erregen, werden die Christen dann oft wegen etwas ganz anderes verurteilt. Aber der Übertritt zum christlichen Glauben ist der eigentliche Grund. Diese Frau war engagiertes Mitglied einer evangelischen Kirchengemeinde. Die sind sehr traurig, denn leider geschieht das immer wieder. Ich hoffe, es wird Ihnen nicht zu viel. Aber es waren nur wenige Beispiele. Alle diese verfolgten Christen gehören in unser Gebet, in unser persönliches, in unseren Hauskreisen, in unseren Gebetsgemeinschaften, in all den verschiedenen Gruppen unserer Gemeinde. Aber eigentlich müsste ich das gar nicht besonders erwähnen. Denn im Neuen Testament, und es geht ja um einen Bibeltext, da ist das durchgängige Realität so. Da ist das eine selbstverständliche Annahme, dass Christsein, dass ein Leben mit Jesus automatisch Nachteile mit sich bringt. Es spült heraus aus dem, was in der Gesellschaft so üblich ist, wie sich andere verhalten. Heute würde man vom Mainstream sprechen. Gehorsam gegenüber Gott, hören auf Jesus, das bringt, hat andere Entscheidungen im Leben zur Folge, als sie die Umgebung wählt. Deswegen ist das oft auch ungehorsam gegenüber dem, was so erwartet wird von uns. Ein Leben nach biblischen Maßstäben ruft Widerstand hervor. Und wenn wir uns es einmal genau überlegen, in einer ruhigen Minute, dann müssen wir dem zustimmen. Ich möchte nur einige Beispiele nennen. Wie nach der Bibel ein Leben im Hören auf Jesus und seine Weisungen nach Gottes Maßstäben aussieht. Wie ein guter Christ lebt. Und ich lasse bewusst einmal das Ganze, den ganzen Bereich der Sexualität weg, sondern nenne andere Bereiche. Beispiele für ein Leben nach Gottes Maßstäben. Ein Christ geht mit seinem Geld anders um als seine Umgebung. Ihm ist nicht das wichtig, was er für sich ankauft, was er anspart. Er kann großzügig geben. Ja, er ist fast sorglos manchmal. Ein Christ zeichnet sich nach dem Neuen Testament aus, dadurch, dass er dient statt herrscht. Dienen, der Mann, der Frau, die Frau, der Mann, dienen den Kindern. Nicht ich bin der Chef im Hause, sondern dienen den Freunden, Arbeitskollegen, Menschen in Not. Aber ein Christ ist da frei von der Sorge, wir haben es in der Schriftlesung gerade ausführlich gehört von Jesus in der Bergpredigt, dass er zu kurz kommen könnte. Er will für andere leben. Ihm ist wichtig, dass ein Segen von ihm ausgeht. Nicht, dass er das letzte Wort spricht, dass er Recht behält, dass er einfach geachtet wird in seiner Stellung. Segen soll von ihm ausgehen für seinen Ehepartner, seine Kinder, die Freunde und Arbeitskollegen. Und das ist manchmal schon schwierig, wenn der Ehepartner gar ungerechterweise nörgelt, wenn die Kinder schreien, wenn die Arbeitskollegen auf der Karriereleiter vorbeiziehen und manchmal Menschen in Not, nicht nur Asylbewerber, sich als ganz undankbar erweisen und fordernd erweisen. Ein weiterer Punkt, ein Christ macht den Mund auf. Er widerspricht. Und das können wir in unserer Demokratie. Wir müssen nicht immer schweigen, wir können unsere Meinung sagen. Wo Menschen der Gottesliebe und der Menschenliebe widersprechen. Wenn wir rassistische Bemerkungen hören, Unterdrückung erleben, dann nehmen wir offen Stellung. Da setzen wir uns ein gegen Lieblosigkeit in unserer Umgebung. Ich möchte ein Beispiel nennen, das gerade auch wieder sehr aktuell ist. In der Bibel wird ja oft unser Herr, der lebendige Gott, als ein Freund des Lebens bezeichnet. Also sind auch Christen Freunde des Lebens, auch des dementen Lebens, des pflegebedürftigen Lebens, des alten, dahin sterbenden Menschen und des noch ungeborenen Lebens. Wie ist das? Wie reagieren wir? In Deutschland werden ja immer noch seit Jahren offiziell über 100.000 Kinder, ungeborene Kinder, jährlich abgetrieben und die haben nicht alle irgendeinen Gendefekt oder sonst eine Missbildung oder so etwas. Also so eine Stadt zwischen Ulm und Heilbronn. Weltweit sind es 50 Millionen Kinder jährlich. Da sterben viel mehr als durch Krieg, Seuchen und Naturkatastrophen. Deswegen findet jährlich in Berlin ein Marsch des Lebens statt, wo gebetet wird, gesungen wird, ein Gottesdienst gefeiert, dieses Mal vor dem Reichstag. Er hatte diesmal das Thema, wir feiern das Leben. Da hat eine Frau mit einem Down-Syndrom-Kind teilgenommen, eine hochschwangere, junge Ehepaare, Leute mittleren Alters. Aber am Hauptbahnhof wurden sie bereits empfangen mit den Worten, ihr Nazis, ihr gehört vernichtet. Zwei barbusige Frauen haben dann die weißen Kreuze, die mitgetragen wurden, genommen und in die Spree geworfen. Und da brannte der Jubel auf. Wieder in Klammern. Zwei evangelische Bischöfe aus Württemberg und Sachsen haben ein Grußwort geschickt. Teilgenommen haben nur katholische Bischöfe und Vorsitzende von verschiedenen Verbänden. Wie gehen wir mit dem Thema um? Wer von uns nimmt einmal daran teil, an diesem Marsch für das Leben? Und wie ist das, wenn wir in unserer Nachbarschaft, unter Kollegen, vielleicht sogar unter engen Freunden, unter Leuten, die im Gottesdienst sitzen, dieses Thema anrühren, werden wir rasch so viele Argumente hören dafür, dass das doch manchmal richtig ist, ein Kind im Mutterleib zu töten? Wie gehen wir damit um? Bei Gesprächen mit Nachbarn? Unterstützen wir Organisationen, die weitgehend nur auf Spenden angewiesen sind? Die Frauen, die nun wirklich in Not sind, das gibt es. Die wegen Trennung, wegen sonstiger familiärer Umstände, wegen dem Druck der Eltern wirklich in Not sind. Da gibt es viele Organisationen bei uns, auch in der Nähe, die denen helfen, auf vielerlei Weise unterstützen wir. Unterstützen wir die finanziell und wenigstens oder wichtigstens spielt das Thema in unseren Gebeten, dass wir fürbittend, auch für die Frauen, die so aggressiv da in Berlin waren, ein Gebet für sie eintreten und für die viele, die sich noch eine Entscheidung überlegen, treten wir da im Gebet mit ein für sie. Und das Letzte, vielleicht das Wichtigste, Christen machen den Mund auf, im Blick auf ihren eigenen Glauben. Vielleicht haben wir deshalb so wenig Widerstand, wenn wir nicht über unseren Glauben reden. Ich weiß, das ist ungeheuer schwierig. Seit ich im Ruhestand bin, ist mir das noch deutlicher. Und wenn wir reden, dann werden wir doch schnell als fanatisch bezeichnet, in eine Sektenecke gestellt. Natürlich darf man den Jesus glauben, aber man muss zugleich glauben, dass alle Religionen zum selben Gott führen. Echte Hingabe an Gott, da wird man schnell doch etwas als rechts- oder ultrakonservativ bezeichnet, mit politischen Gruppierungen verbunden, als jemand, der eben da nicht so recht passt in diese Welt, der nicht kein eigenverantwortliches Leben führt. In unserer Gesellschaft offen von seinem Glauben zu reden, das erfordert viel Mut. Aber ein Christ, der kann doch nicht anders als von der Liebe zu Gott zu reden. Wie er erfährt, wie Gott ihn begleitet in seinem Leben, ihm hilft, dass das Problem seiner Schuld und Vergangenheit gelöst ist, dass er eine Zukunft hat für die Hoffnung. Ein Christ bietet Kranken und Verzweifelten sein Gebet an. Er weiß, dass ein Leser sich alles entscheidet. Glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Ich denke, jetzt ist deutlich genug, dass wenn wir nach biblischen Maßstäben leben würden, dann würden wir sehr schnell auch schlicht einecken. Wenn wir klar mit Jesus Christus leben würden, dann wird sich Widerstand erheben. Dann gibt es Karriereknick vielleicht, Beliebtheit und Ansehen. Manche Freunde trennen sich, manchmal auch finanzielle Nachteile. Aber warum ist das nicht so? Denke, wenn wir gern dem Leiden ein bisschen ausweichen. Wir wollen ja schon mit Jesus leben, aber manchmal so ein bisschen Kurve an ihm vorbeimachen. Wir haben uns in vielem angepasst. Leid liegt uns nicht so. Ich merke das gut. Ich habe in meinem Beruf manche Auseinandersetzungen erlebt, auch manche Einsamkeit. Aber jetzt im Ruhestand will ich auch ein bisschen meine Ruhe haben. Also wird auch das persönliche Gespräch über den Glauben etwas nebenangestellt. Das hat eben negative Konsequenzen. Natürlich, die guten Seiten, die schönen unseres Glaubens, Hoffnung, Vergebung, Geborgenheit, Jesus gibt Sinn des Lebens, die mögen wir. Aber Widerstand gegen unsere Umgebung, das schadet. Jetzt haben Sie vielleicht genug. Hoffentlich klingt das alles nicht wie mit dem erhobenen Zeigefinger oder gar moralisch. Ich wage es so, weil das Problem ist uralt. Ich habe jetzt immer von uns gesprochen, aber den Petrusbrief, den gäbe es doch nicht, der stünde nicht in der Bibel, wenn es damals nicht dasselbe Problem gegeben hätte. Auch diese Christen, die wir so oft als tapfer und vorbildlich ansehen, die wollten auch nicht das Leiden. Die haben auch lieber einen kleinen Bogen drumherum gemacht, denn sonst hätte, wie gesagt, wäre dieser Brief nicht nötig. Also jeder Christ steht in derselben Versuchung. Und nun hat Petrus eine Therapie und vielleicht ist dieser Schlussteil das Wichtigste. Allerdings, dieses Wort, es kam schon in mancher Predigt vor, aber ist natürlich nun auch gar nicht so aktuell und beliebt. Demut. In Vers 5 heißt es, umhüllt euch mit Demut oder kleidet euch in Demut ein. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Auf diese Weise wird der Gott euch zu seiner Zeit erhöhen. Also sagt Petrus, unser Problem, was ist Gegensatz von Demut? Das ist Hochmut. Aber wer ist denn unter uns hochmütig? Hochmut ist, wenn ich meine, ich muss meine Sorgen selbst lösen. Ich muss meine Nöte und Schwierigkeiten, mit denen muss ich selbst fertig werden. Ich werfe sie nicht auf Gott. Unser Glaube will Leid ausweichen, wenn wir einen hochmütigen Umgang mit der Sorge haben. Wir trauen es Gott nicht zu. Warum nicht? Vielleicht machen wir uns darüber gar keine Gedanken. Fern im Himmel, warum soll sich der um ein kleines Leben kümmern? Oder der überblickt alles, aber ich, welche Rolle spiele ich bei ihm? Hat er mich nicht schon lange vergessen? Vielleicht machen wir uns gar nicht so sehr Gedanken, aber wir trauen es ihm nicht zu, wenn der Wind uns ins Gesicht bläst, dass er von sorgt. Wir sorgen uns um uns selbst. Und deswegen vermeiden wir einen entschiedenen Glauben und weichen so den Weg aus, den Gott vor uns vorgesehen hat. Therapie, noch einmal. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle Sorge werft auf ihn. Lasst euren Ungehorsam, lebt euren Glauben ganz konsequent mit all dem, was so ein Nachteil mit sich bringt, mit all den Schädigungen. Gebt die Eigenkontrolle auf, aber Gott wird für euch sorgen. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Und um Lust auf diese Demut zu machen, um die wirklich mal gern anzupacken, fährt der Apostel Petrus noch einmal so richtig auf. Wie macht Paulus schreibe ich. Ist nicht doch ganz falsch. Petrus. Aber Paulus denkt ähnlich. Wie macht Petrus Lust auf Demut? Vers 7b. Gott sorgt für euch. Im Griechischen heißt es da so wunderbar, Gott liegt an euch. Er sorgt nicht nur für uns, wenn man das halt als Gott so macht, weil das sein Job oder sein Beruf ist, sondern ihm liegt ganz viel an uns. Ich will doch alles für euch tun. Ich trage euch auf meinem Herzen. Ich habe eure Schuld weggetragen. Ich habe die Ewigkeit geschaffen durch die Auferstehung Jesu. Ich sorge für euch. Ich will für euch sorgen. Und das Zweite, auf diese Weise wird Gott euch zu seiner Zeit erhöhen. Und ihr seid zur ewigen Herrlichkeit berufen, zu seiner ewigen Herrlichkeit. Wir wollen, dass es uns in diesem Leben gut geht. Verständlich, menschlich. Aber Petrus erinnert uns daran, das ist nicht entscheidend. Das Leben ist kurz, 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Entscheidender ist die Ewigkeit mit ihrer Schönheit und Herrlichkeit. Und da lohnt es sich, jetzt den Glauben entschieden zu leben. Und das Letzte, das Dritte, nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Er wird euch auf einen festen Grund stellen. Wenn wir das Leiden um Jesu Christi willen annehmen, dann werden wir erfahren, auch schon in dieser Welt, dass Gott sich um uns kümmert. Er gibt immer wieder eine Kraftspritze, ein gutes Wort. Er stärkt auf, er stärkt, er baut auf in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit ihm wird enger in unserem Leben. Unser Vertrauen zu Gott wächst. Ich hoffe, ich konnte das ein wenig weitergeben. Das war das Wichtigste am Schluss. Petrus möchte Mut machen, auf Gottes Fürsorge zu vertrauen und dann den Glauben entschieden zu leben. Und nun habe ich verschiedene Bereiche vorher genannt, wo wir unseren Glauben vielleicht nicht so entschieden leben, weil jeder mag das ein ganz anderer Bereich sein, wo er Konsequenzen sehen muss. Manche sind vielleicht in manchen Bereichen vorbildlich. Das gibt es im Körper. Viele Christen habe ich in meinem Leben viel kennengelernt, die das vorbildlich lebten, was Petrus sagt. Aber jeder hat so seinen Bereich, wo er noch etwas lernen darf. Wo die Selbstsorge im Vordergrund steht und nicht die Fürsorge Gottes. Vielleicht können wir das nachher wieder für sich überlegen. Wo muss ich Konsequenzen ziehen in meinem Leben? Aber Petrus möchte uns Mut machen. Deswegen schließt er, Gott gehört alle Macht, für immer und ewig. Amen.